Pilotin, Superheldin, Kopfgeldjägerin. Frauen könnten so vieles sein. Doch meistens sind sie nur Mutter, Hausfrau oder verbotene Frucht.
Wir sind Isa und Tine, zwei Studentinnen aus Tübingen. In Frau am Steuer nehmen wir alte und neue, beliebte und verhasste Serien unter die feministische Lupe. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute wird, glaube ich, eine Folge, die mir großen Spaß macht, weil wir haben heute, finde ich, ein ganz tolles Thema. Wir sprechen heute über Serien, die uns sehr gut gefallen haben, die wir sehr gelungen fanden. Und das Tolle dabei ist nämlich, dass wir uns quasi schon unsere Lieblingstitel sozusagen ausgetauscht haben und dass der andere da mal reinguckt, dass wir beide Bescheid wissen. Und ich bin ganz glücklich, weil Tine mir eine super Serie empfohlen hat. Ich muss jetzt gleich schon sagen, Tine, ich habe die erste, weißt du ja, habe ich schon durchgesehen, obwohl wir gedacht haben, wir fangen jetzt mal ein bisschen langsam an, aber ich konnte mich nicht zurückhalten, ich musste sie sofort durchgucken. Ihr werdet nachher wissen, welche es sein wird. Genau, und jetzt fangen wir aber erstmal mit Weihnachten zu Hause an. Das hatten wir beide unabgesprochen, ne? Beide schon geguckt gehabt und waren uns einig, dass wir darüber mal sprechen möchten. Ist ja auch im Prinzip noch aktuell. Ist ja ganz kurz vor Weihnachten rausgekommen.
Ja, Weihnachten ist ja noch nicht lange her.
Ja, genau.
Vorletztes Jahr schon, als die erste Staffel kam, wurde mir das schon groß oben als Banner angezeigt, Weihnachten zu Hause. Und das hat mich direkt irgendwie so angesprochen. Dann hatte mir das auch noch eine Freundin empfohlen. Und da dachte ich, okay, ich gucke das jetzt mal. War das bei dir auch so oder wie kamst du da drauf?
Ja, also bei mir, ich habe auch die Werbung dazu gekriegt und ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. In der letzten Folge habe ich gesagt, dass ich mit Astrid Lindgren groß geworden bin und ich bin ein riesen Skandinavien-Fan. Also ich liebe es, nach Skandinavien zu reisen und die Kultur da und die Sprachen und ich liebe Skandinavien. Und als dann natürlich noch stand Norwegisch und dann mit diesem Häuschen und diesem norwegischen Stil und dem Modetrends da, also ich fand, es war irgendwie schon ganz toll aufgemacht von der Ästhetik her und da so, ich muss sagen, damit catcht man mich sofort.
Oh ja, da stimme ich dir echt zu. Das wollte ich nämlich tatsächlich auch noch sagen, unabhängig von allem, worüber wir jetzt sprechen, ich liebe es einfach an der Serie. Ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, warum liegt nicht bei uns so viel Schnee und ich hätte auch gerne mal einfach so weiße Weihnachten und wie sie da immer mit ihrem die Hauptfigur quasi mit diesen kleinen Schlitten da
ja,
durch die Gegend fährt.
Genau. Und so. Och ja, ich habe eine Folge mit meinem Vater geguckt tatsächlich. Der arbeitet in Norwegen und der versteht dann auch so ein bisschen Norwegisch, der kennt die Kultur auch so ein bisschen und der war auch sofort dann total angetan, meinte, welche Stadt ist denn das? War ich da denn schon und so und musste ihm dann zeigen, wo die gedreht wurde und so. Weil es sieht wirklich ganz, also richtig pittoresk, ne? Wie die da mit ihrem Schlitten durch Oslo und jetzt habe ich tatsächlich leider vergessen, welche Stadt es ist, werde ich gleich googeln und dann sagen, aber so irgendwie ganz muckelig, es ist immer so, es hat so eine Gemütlichkeit, finde ich, findest du nicht?
Ja, doch, es ist so total klein und wo sie da auch dann immer in der Stadt unterwegs ist, ich weiß leider auch nicht, wie heißt, aber da will man irgendwie sofort hin und sich auch irgendwie mit einem Kakao dort einmummeln. Und ja, es ist total niedlich. Ja. Aber genau, wir können ja vielleicht erstmal kurz erzählen, worum es überhaupt geht für die Leute, die es nicht kennen. Die Serie ist tatsächlich noch gar nicht so alt, wie gesagt. Also die erste Staffel kam im Dezember 2019 raus. Also wirklich auch kurz vor Weihnachten passend genau dazu. Und jetzt die zweite Staffel eben im Dezember 2020. Weil es ja eben genau auch um diese Zeit vor Weihnachten geht. Und zwar, die Hauptfigur heißt Johanne. Sie ist eine ungefähr 30-jährige Krankenschwester, glaube ich. Und sie wohnt quasi mit ihrer besten Freundin zusammen und hat irgendwie sozusagen, also das ist so ein bisschen die Story dahinter, sie hat jedes Jahr in der Adventszeit ist sie halt bei ihrer Familie zu Hause. Das ist eine recht große Familie. Und sie kann sich natürlich immer so klassisch anhören, hast du schon einen Freund? Und wieso hast du denn immer noch keinen Freund? Du bist doch schon 30, du musst dir doch langsam mal Gedanken machen und so. Und das geht ihr natürlich ziemlich auf die Nerven, wie man verstehen kann. Und ja, eines Jahres hat sie dann sozusagen genug und sieht sich dann gezwungen zu lügen und behauptet dann eben, dass sie jetzt endlich in einer Beziehung ist und verspricht dann auch quasi, dass sie ihn dann zum Weihnachtsessen mitbringen möchte. Und die Familie ist dann total begeistert so und überrascht. Und dann hat sie aber natürlich das Problem, dass sie ja gar nicht wirklich einen Freund hat. Und dann versucht sie quasi, sich auf die Suche nach einem Freund zu machen, auch über Speed-Dating, irgendwelche Dating-Apps und so weiter. Und ja, um diese Suche geht es dann quasi so ein bisschen, also um die Männer, die sie da so kennenlernt. Und es ist zum Teil auch ziemlich witzig, weil das schon sehr strange Menschen zum Teil sind, wenn man ja, das so sagen kann.
Das kann man so sagen. Ja, genau. Ich würde sagen, also ich glaube, ihre Datings würde ich als absurd beschreiben, die sie da hat und was sie da so erlebt.
Ja, das sind auch so ganz unterschiedliche Menschen tatsächlich. Also, ja, ich weiß nicht, von irgendwie älteren Männern über diesen Jonas heißt der eine, der ist dann wiederum erst 18, also wesentlich jünger als sie. Und dann hat sie ja auch einmal so ein bisschen was mit einer Frau, also mit ihrer Kollegin. Also da ist so alles dabei sozusagen. Also ja, letztendlich geht es halt quasi so ein bisschen darum, wie diese Dates halt verlaufen und auch so ein bisschen aber auch dann um ihr Leben als Krankenschwester und was sie da so erlebt, über ihr Familienleben, auch um ihre Eltern, bei denen es auch so ein bisschen kriselt. Genau.
Ja, ich glaube, wenn du das gerade so sagst mit den Eltern, ich würde sagen, sie ist in ihrer Familie, könnte ich mir vorstellen, dass sie sich immer ein bisschen als Absonderling fühlt. Ich würde sagen, ihre Familie ist tendenziell spießiger als sie und hat halt dieses Ding eben, sie ist jetzt 30 und sie muss jetzt einen Freund haben und warum hast du jetzt Tattoos und lässt sie da jetzt noch mehr machen und das ist doch völlig bekloppt, wenn du jetzt wegen diesem Ereignis dir wieder, keine Ahnung, irgendwie einen nordischen Gott oder so wieder neu stechen lässt und so und sie hat da aber ein Projekt bei ihren Tattoos. Und so sind diese familiären Konflikte, aber ich finde, das wird sehr realistisch dargestellt.
Ja, man hat halt so den Eindruck, dass es ist so ein bisschen so eine Familie, die so den Schein wahren will. Also so gefühlt ist ja, ihr Bruder hat eine richtige Familie mit Kindern, die Schwester hat eine Familie mit Kindern. Die Eltern, die sprechen ja auch nicht so richtig über ihre Probleme, sondern versuchen das so ein bisschen zuerst geheim zu halten und so weiter. Und sie ist halt so ein bisschen diejenige, die da ja rausfällt, die nicht in dieses klassische Bild passt, so ja, man muss mit Mitte 20 irgendwie eine Familie finden und schon über Kinder nachdenken und so.
Ja, ja. Sie wohnt ja auch in der WG, ne, mit ihrer besten Freundin. Also sie hat so ein bisschen ein anderes Lebenskonzept. Ja, und auch zu Weihnachten quasi ist dann immer so, die Familie feiert man dann groß mit allen Familienmitgliedern und dann muss alles stimmen so irgendwie und jeder hat so seinen Platz und eben deswegen braucht sie da für dieses Weihnachten, soll sie natürlich auch diesen Freund mitbringen, der ja nicht existiert und da soll, ich sag mal, alles gut zugehen und alles mit Recht und Ordnung sozusagen, ja. Mhm.
Ja, ich weiß nicht, ich finde es echt süß gemacht. Also vor allem ist es auch immer so, es ist jetzt keine Comedy-Serie, aber es ist immer so mit ein bisschen Humor gemacht, finde ich. Also auch sie als Figur ist ja total humorvoll eigentlich und nimmt sich auch selber und ihre Dates auch nicht so richtig ernst und lacht ja auch oft mit ihrer Mitbewohnerin über total bescheuerte Sachen. Also die ist ja auch ein sehr interessanter Charakter, ja, finde ich.
Ja.
Und die haben ja auch oft Spaß zusammen und haben dann irgendwie diese komischen Overall-Schlafanzüge an.
Ja, ich wollte es gerade sagen, Tina, die sind auch so lustig. Also wenn die einfach auf diesem Sofa sitzen mit ihrem Ganzkörper-Pyjama, das ist irgendwie schon lustig. Allein schon das musste ich irgendwie lachen.
Ja, ja, mich würde jetzt mal interessieren, was ist denn so dein Fazit vielleicht zu der Serie oder so dein Gesamteindruck, auch vielleicht jetzt wirklich im Hinblick auf, ich sag mal, so stereotype Darstellung oder ob du es halt eher als feministisch empfindest oder.
Also das Problem ist jetzt, gerade bei den Männergeschichten möchte ich natürlich nicht zu sehr spoilern. Dennoch finde ich super, dass sie so viele unterschiedliche Leute trifft. Also wie du schon gesagt hast, bei diesen Dates, das sind wirklich zum Teil Leute, die sind halt, ja, also sehr, man kann vielleicht auch sagen, die sind ein bisschen komisch. Aber es wird irgendwie eine ganz große Bandbreite von Menschen dargestellt. Und ich würde auch sagen, vom Aussehen her. Also man trifft da schon, man sieht nicht nur, ich sag mal, die typisch norwegische blonde Männer oder so, ja, also da gibt es schon in allen Altersklassen und auch mal mit Frauen, das finde ich sehr gut. Und was ich auch sehr gut finde, ist, dass auch Johanna ziemlich facettenreich ist, also so dieses Bornierte und dieses Engstirnige von der Familie und man guckt darauf, dass der Schein gewahrt wird sozusagen nach außen, dass sie das so durchbricht und dann in der zweiten Serie Staffel, ich finde, das kann man erzählen, weil das jetzt nicht die Haupthandlung ist, aber da kriegt sie einen neuen Nachbarn und mit dem findet sie irgendwie so ein bisschen Zugang und die kann dann auch vor ihm weinen und so und sagt, mir geht's jetzt schlecht oder so. Also ich finde, man kriegt so alle Gefühle von ihr mit. Sie ist so ein Charakter zum Anfassen, wenn ich
ja, so auf jeden Fall sagen. Sie ist sehr vielseitig sozusagen.
Ja, und so authentisch und man glaubt ihr das und irgendwie, ich weiß nicht, ich mochte sie sofort.
Und ja, sie ist auf jeden Fall sehr sympathisch. Auch ich finde irgendwie auch dadurch, dass sie ja Krankenschwester ist und man sie auch quasi so in ihrer Arbeit erlebt, wie sie mit ihren Patienten und Patientinnen umgeht und dass sie da auch wirklich sich so ein bisschen aufopfert und da auch so tiefere Gespräche mit vielen Patienten hat und so. Dadurch ist sie einfach direkt sympathischer, finde ich.
Ja, absolut. Also wir hatten ja jetzt rückbezüglich zu dem Bechdel-Test, wie Frauen gezeigt werden, dass sie nicht nur zu Hause gezeigt werden und so. Das finde ich bei ihr super. Also wie sie wird in ihrer Arbeit gezeigt, sie wird zu Hause gezeigt, sie wird mit ihrer Familie gezeigt, sie wird beim Einkaufen gezeigt, so beim Tätowieren, was ihr wichtig ist, so im Leben, und auch ihre Gedanken geteilt, was macht sie aus sozusagen. Gerade bei diesen Tattoos, das ist jetzt für sie wichtig, weil die Situation war und mit dem Typ oder so. Und das ist ihre Vorstellung und sie steht dazu. Also ich finde, das ist sehr abwechslungsreich und unterhaltsam. Ja,
ja genau. Ja, also mir ging es da eigentlich ähnlich wie dir. Ich finde es auch eigentlich cool, dass halt eben auch so, ich sag mal so neben diesem Hauptstrang, und dass es da auch um andere Themen geht, also wie gesagt auch um diese Krankenhausgeschichte und auch um die Freundschaft, die sie halt eben zum Beispiel zu der Jörgin, also ihrer Mitbewohnerin hat und zu ihrem neuen Nachbarn und dann auch, dass es dann auch so ein bisschen um diese nicht perfekte Ehe geht von ihren Eltern. Genau, also dass da eben auch andere Themen noch so aufgemacht werden, finde ich eigentlich echt gut. Und ich finde halt, wie gesagt, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich mir die Serie überhaupt angeschaut habe. Die Idee dahinter, dass man sagt, okay, man thematisiert jetzt mal diesen Druck, der oftmals auf Singles ausgeübt wird, dass eben gerade, wenn man dann eben als Frau ein bestimmtes Alter erreicht hat oder vielleicht als Mann auch, ich weiß nicht genau, wie oft Männer sich das dann anhören müssen, aber das ist ja schon so ein Ding, dass dann gerade von Seiten der Familie vielleicht dann Druck gemacht wird, willst du nicht langsam mal jemanden suchen oder deine biologische Uhr tickt und so weiter. Und dass man das mal grundsätzlich thematisiert, fand ich halt von vornherein schon mal gut.
Ja.
Was ich halt letztendlich dann doch ein bisschen schade fand, dass dieses Thema halt dann doch sehr im Vordergrund immer stand. Also es ging ja doch dann letztendlich wiederum in fast jeder Folge um irgendwie Dates und Liebe und dass man jemanden suchen und finden muss. Und ohne jetzt zu spoilern, aber dieses Ende von der Serie fand ich dann doch wieder ein bisschen klischeehaft. Wobei dann quasi die Message, die dann dahinter stand, fand ich dann doch wieder schön. Also es ist so ein bisschen gemischt.
Ich könnte mir sogar jetzt vorstellen, dass es noch eine dritte gibt.
Ja, könnte sein. Ich habe tatsächlich ich habe extra geschaut, ob es noch eine dritte Staffel geben wird. Und man munkelt halt so, aber es gibt noch nichts Offizielles.
Ja, okay, ich glaube, sie war relativ erfolgreich. Ne? Sie wurde, glaube ich, viel gestreamt.
Aber ich fand eigentlich tatsächlich das Ende jetzt relativ geschlossen. Also ich finde, man könnte das eigentlich voll gut so lassen.
Ja, ich glaube auch. Also man könnte es so lassen, aber ich habe gedacht, vielleicht, weil dadurch, dass sie auch gut ankommt, ich möchte noch einen Punkt sagen, der mir auch noch gut gefallen hat, was ich jetzt vorhin vergessen habe. Und zwar, dass gerade zum Beispiel der Nachbar, dass er keine Frau hat und ein Kind allein großzieht. Ich finde es ganz toll, dass sowas thematisiert wird und dass sie quasi lernt, so, ich bin nicht alleine mit dem, mit nicht keinem Partner haben oder so.
Mhm. Also, und dass eben dann auch mal gezeigt wird bei ihren Eltern, bei ihren Geschwistern, dass auch da nicht immer alles toll läuft. Dass selbst wenn man irgendwie eine Beziehung hat, dass es nicht irgendwie heißt, dass man glücklicher ist, als wenn man Single ist oder so. Oder auch dann zwischendurch in ihrer eigenen Beziehung, die sie da zwischendurch hatte.
Ja, stimmt. Und auch, dass sie nicht immer nur nett ist. Also wenn ihr was auf den Keks geht, dass sie das dann auch wirklich so sagt zu den Leuten. Also dass sie nicht so, weißt du, dieses Püppchen irgendwie, finde ich, ist sie nicht. Also, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Um jetzt, bevor wir zur nächsten Serie kommen, muss ich noch abschließend sagen, das schulde ich jetzt den ZuhörerInnen, wo es gedreht wurde, und zwar im norwegischen Roros. Ich glaube, man spricht so aus, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Roros. Und auch in Oslo. Genau. Eigentlich können wir gleich in Skandinavien bleiben, ne?
Genau, ja, wollte ich auch sagen.
Die nächste Serie, die wir auch beide unabhängig voneinander schon gesehen hatten. Nee, stimmt gar nicht. Die habe ich dir empfohlen.
Die hast du mir empfohlen.
Stimmt, die habe ich dir empfohlen. Ja. Die heißt Liebe und Anarchie.
Beziehungsweise Kerleck und Anarchie.
Ja, genau.
Original. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, aber...
Ich musste gleich dazu sagen, weil ich bin ja so ein großer Fan der skandinavischen Sprachen. Ich habe beide Serien in der jeweiligen Originalsprache mit deutschen Untertiteln geguckt.
Oha.
Und das ist wirklich, es ist witzig, ja.
Das glaube ich.
Ja, Liebe und Anarchie ist ganz anders. Ich möchte auch vielleicht kurz am Anfang erstmal erklären, kurz umreißen, worum es geht. Die Hauptfigur ist wieder eine Frau. So. Sie arbeitet in einer, ich glaube, Unternehmensfirma, stimmt das?
Nee, also es hieß, dass sie quasi sich jetzt selbstständig gemacht hat. Also sie kommt neu in diesen Verlag rein. Also das Unternehmen, in dem sie jetzt ist, ist ein Verlag. Ja. Und sie ist selber, war sie quasi vorher in so einem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Change Management oder so nennen sie es, glaube ich, im Deutschen. Also sie macht sich selbstständig und kommt eben in dieses Unternehmen, um dem Verlag quasi zu helfen, sich ein bisschen besser, also zu etablieren sozusagen. Also hilft denen bei der Digitalisierung, bei ihrem Social-Media-Auftritt und so weiter.
Ah, okay, verstehe. Also da hat sie jetzt auf jeden Fall einen neuen Job angetreten. Und ja, die Serie fängt auch schon früh damit an, dass sie, ich sag mal, in vielen Alltagssituationen masturbiert und wird dabei, sie denkt, sie ist abends alleine in dieser Firma, in den Büroräumlichkeiten sozusagen, schaut da Pornos und masturbiert und merkt nicht, dass ein Arbeitskollege sie dabei beobachtet, beziehungsweise merkt das dann schon und denkt, dass er sie sofort erpressen möchte, ne?
Genau, also dass sie, um es anders auszudrücken, also er macht ja ein Foto von ihr und zeigt ihr dann dieses Foto am nächsten Tag auf der Arbeit und sie denkt dann direkt, dass er sie erpressen möchte, sozusagen.
Und es stellt sich heraus, dass er das sozusagen in ein absurdes Spiel verwandelt, das so eine Reihe kurioser Vorfälle lostritt sozusagen. Er möchte dann mit ihr Mittagessen. Auch, das ist eine Parallele tatsächlich zu Weihnachten zu Hause, er ist viel jünger als sie. Also ich weiß nicht, ob gesagt wird, wie alt er ist. Könnte sein, aber ich glaube, er ist auch, also wirklich, wenn denn höchstens Anfang 20, ne, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen.
Und sie ist zweifache Familienmutter, verheiratet und sie lässt sich dann natürlich darauf ein, weil sie sozusagen muss. Also am Anfang würde ich sagen, es ist halt das notwendige Übel, was sie da eingeht. Sie ist auch gar nicht nett zu ihm und zischt dann auch vorher ab, nachdem sie das Bild gelöscht hat und so. Und trotzdem geht es dann irgendwie weiter, dieses Spiel, dass sie hat, ich glaube, es geht immer um diesen Nagellack, ne? Also sie übergeben sich ihren Lippenstift, stimmt.
Genau.
Ihren Lippenstift, ihren roten Lippenstift. Der ist sozusagen immer der Ping-Pong-Ball, wer gerade dran ist bei dem Spiel. Und sie überlegen sich gegenseitig immer absurdere Aufgaben, die sie erledigen müssen am Arbeitsplatz.
Ich glaube, am Anfang ist es irgendwie so, also sie löscht ja dann das Bild und dann drückt sie ihm quasi ihren Lippenstift in die Hand und sagt, gib mir den Lippenstift erst wieder, wenn ich irgendwie eine bestimmte Aufgabe erfüllt habe oder so, dann gibt er ihr quasi eine Aufgabe, die sie erledigen muss und sie muss dann irgendwie, glaube ich, den ganzen Tag rückwärts laufen, auch im Büro oder so. Ich weiß nicht mehr genau, ob das jetzt die erste Herausforderung war, aber solche Sachen sind das quasi immer.
Ja, es wird halt immer absurder. Also es ist quasi so ein stetiger Klimax von diesen Aufgaben, die sich stellen und dann zum Teil, also gerade gegen Ende der Serie, im Chaos enden können und auch teilweise tun. Und sie merken, hoppla, da kann man die eigene Firma ganz schön in Desaster stürzen, sozusagen, was aus diesem Spiel wird. Genau. Was hat dir an der Serie gefallen, Tine?
Ich muss sagen, ich fand sie einfach so super ungewöhnlich. Also irgendwie, es waren so viele Sachen dabei, die total ungewöhnlich waren, wie gesagt, die man sonst nicht so in Serien sieht. Und auch dieses Prinzip an sich. Also ich habe tatsächlich am Anfang gar nicht so richtig gewusst, was sehe ich da eigentlich gerade. Also es hat quasi so ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, okay, das ist gerade so eine Art Flirt. Also am Anfang ist es ja wirklich nur dieses, okay, er erpresst sie sozusagen und man denkt dann, okay, er zwingt sie jetzt zu irgendwelchen Sachen. Mhm. Aber das tut er tatsächlich gar nicht so richtig. Ich meine, klar, er sagt, geh mit dem Mittagessen, aber er gibt ja dann quasi sogar direkt freiwillig sein Handy raus, damit sie es löschen kann und weist sie sogar explizit darauf hin, denkt dran, auch das im Papierkorb nochmal zu löschen, damit es richtig weg ist und so. Das würde er nicht tun, wenn er sie wirklich erpressen wollte. Und dann geht es ja so langsam los und man merkt dann, finde ich, erst so nach kurzer Zeit, okay, das ist gerade irgendwie ein sexuell aufgeladenes Spielchen. Es ist nicht nur so Quatsch machen, sondern es ist irgendwie kickt die beiden das sozusagen. Ja. Und das fand ich halt ganz interessant, dass es nicht so ein, wie soll ich sagen, so ein klassischer Flirt war, so über Worte und Berührung und was weiß ich, sondern es dauert ja quasi tatsächlich eine Weile, bis dann auch irgendwie sie sich wirklich mal näher annähern sozusagen.
Ja.
Und das fand ich halt wirklich ganz interessant. Also das habe ich, glaube ich, noch in keiner anderen Serie so gesehen. Und das Spielchen zwischen den beiden fand ich eigentlich ganz interessant. Auch, wie gesagt, diese Herausforderung an sich, da musste ich auch echt oft schmunzeln, weil sie ja dann auch selber immer so gegrinst haben und das so absurde Situationen dann letztendlich waren und so.
Ja.
Genau, also es waren mehrere Sachen eigentlich, die ich echt gut fand. Auch so diesen, wie soll ich sagen, es gab noch so einen Nebenstrang, in der es ja um ihren Vater geht, der so ein bisschen psychisch labil ist sozusagen. Und auch die Beziehung dann zu seiner Enkelin, also zur Tochter von Sophie. Den fand ich auch super, super interessant, um diese Grenze zwischen was ist normal, was ist verrückt, was ist irgendwie Spiel, was ist ernst sozusagen. Das fand ich so eine ziemlich interessante Grenzverschiebung sozusagen, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, absolut. Das hat mir auch gut gefallen, dass das thematisiert wird, in welchen Schwierigkeiten sie, in was für einem Dilemma sie eigentlich steckt, familiär.
Mhm.
Also gerade, weil der Großvater ja dann auch in einer Szene gerade an dem Kindergeburtstag ganz schlecht mit ihren Kindern umgeht und sie dann auch noch, also sie steht irgendwie zwischen den Kindern, ihrem Vater und ihrem Ehemann. So, jeder hat eine andere Position und sie muss das irgendwie alles über einen Haufen kriegen und sich trotzdem, das finde ich ganz toll, dass sie sich trotzdem in fast so auf eine naive Art irgendwie auf dieses Spiel einlassen kann am Arbeitsplatz. Dass dieser Max, so heißt er, sie in wie so eine andere Welt, habe ich manchmal das Gefühl, entführen kann. Ne? Und sie einfach das, also dieses Szenario sozusagen, dass sich beide wirklich darauf einlassen und so völlig unvoreingenommen dieses Spiel irgendwie, ja, dieses Spiel dann wirklich durchführen sozusagen.
Ja. Es ist ja auch quasi komplett eigentlich ohne Absprache. Also es ist ja, am Anfang kommunizieren sie ja eigentlich quasi gar nicht miteinander. Yeah. Sie schreiben sich nicht wirklich irgendwie SMS so à la, ach, ich finde dich heiß oder was ist ich, sondern es läuft alles nur über diese Spielchen, über diese wenigen Sätze so, lauf jetzt den ganzen Tag rückwärts oder mach das so. Und es sind immer nur diese kleinen Sätze, die sie eigentlich miteinander reden. Und es ist alles eher so eine indirekte Kommunikation irgendwie.
Ja.
Und ich finde, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, was du jetzt auch ganz schön gesagt hast, dass er sie in so eine andere Welt entführt. Ich hatte irgendwie so den Eindruck, dass das quasi auch so ein bisschen der Plot der Serie war, dass sie sozusagen, sie als Person, sie ist ja eher so eine Powerfrau, hat man so am Anfang, finde ich, das Gefühl, wie sie auch eingeführt wird sozusagen. Sie hat, wie gesagt, sie steht fest im Leben. Ich glaube, sie hat auch jetzt nicht wenig Geld, was man so sieht von ihrem Haus her und so. Sie kommt da in diese Firma und redet quasi Klartext oder wir müssen jetzt hier mal schauen, dass wir eure Firma mal wieder in Gang bringen, dass wir die mal auf den aktuellen Stand bringen. Also sie ist ja schon eine gestandene Frau sozusagen, die auch in Anführungszeichen Macht hat. Und dass ihr das quasi so gefällt, dass sie nicht immer die Kontrolle hat. So, das ist das quasi, was ihre Beziehung zu diesem Max beschreibt, dass er ihr Befehle gibt und genau, dass sie halt sich auch mal entspannen kann sozusagen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja. Und das, obwohl, wenn ich es jetzt ganz übertrieben sage, ihr Sohn sein könnte, nicht ganz, aber man sieht wirklich diesen Altersunterschied und dass sie auch aus völlig anderen Welten kommen. Mhm. Und sich zusammen, genau wie ich gerade vorhin meinte, in diese Welt entführt, dass sie sich zusammen diese Welt am Arbeitsplatz schaffen, die aber fernab von ihren familiären Problemen ist. Also ich finde auch diese Szene ganz bezeichnend, wenn er nach Hause fährt und man eigentlich gezeigt bekommt, dass er überhaupt nicht anerkannt wird von seiner Mutter und nur schlecht gemacht und dass er ein ganz schwieriges familiäres Verhältnis hat, so zu seiner Mutter und zu den anderen Familienmitgliedern ja auch.
Bei ihm ist es vielleicht genau andersrum. Er hat normalerweise keine richtige Kontrolle in seinem Leben und findet es dann quasi schön in Beziehung mit der Sophie, dass er dann mal die Kontrolle hat sozusagen und auch etwas tun kann, was nicht so in Anführungszeichen normal ist sozusagen.
Ja.
Aber was ich auch ganz interessant fand, so ich habe tatsächlich eine Rezension gelesen von den Serien-Junkies, heißt die Seite, und da stand in Bezug auf die Sophie, dass sie am Anfang eine rechthaberische, frustrierte und dominante Zicke ist. Und das fand ich total interessant, oder wollte ich mal mit dir drüber sprechen, weil ich das schon sehr krass fand. Also allgemein mag ich schon dieses frustrierte Zicke, so den Ausdruck mag ich schon an sich überhaupt nicht, weil ich finde, das steckt immer schon in so eine Schublade und da steckt auch schon was Sexistisches an sich drin, finde ich. Und ich fand es auch ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen übertrieben. Klar, sie ist jetzt am Anfang nicht so die sympathischste, wie sie da auch mit manchen KollegInnen und so weiter umgeht, aber sie ist halt auch ein bisschen strenger, aber irgendwie habe ich dann auch gedacht, okay, wenn man jetzt eine männliche Hauptfigur hätte, die, sag ich mal, ein bisschen strenger mit ihren Kollegen umgeht, dann würde man ja nie sagen, das ist jetzt eine zickige Person oder so, sondern das wäre dann halt normal, weil es halt eine Führungsposition ist, sozusagen.
Ja.
Ich weiß nicht, was denkst du dazu?
Ja, zickig hätte ich sie auch nicht beschrieben als zickig jetzt. Ich glaube, ich hätte sie anfangs eher als gestresst eingeschätzt und so ein bisschen, ja, ich meine, es wird schon gezeigt, finde ich, dass sie mit den Kindern und dem Job, dass es viel für sie ist. So. Mhm. Aber nee, das könnte ich jetzt auch so nicht teilen. Dass sie irgendwie sympathischer wird oder lockerer, je länger die Serie dauert, das würde ich so sagen, aber das haben die ja so nicht ausgedrückt da.
Also. Nee, also ich fand, wie gesagt, das, was dahinter steckt, kann ich natürlich schon so ein bisschen nachvollziehen. Ich glaube, darum geht es ja auch, dass man eben zeigt, okay, am Anfang ist sie gestresst und überfordert und vielleicht auch noch ein bisschen, weiß ich nicht, abgehobener und dass sie dann quasi im Laufe dieses Spielchens mit Max dann, dass sie dann eben lockerer wird und andere Seiten zeigt sozusagen. Aber wie gesagt, ich finde diesen Ausdruck frustrierte, rechthaberische, dominante Zicke, finde ich irgendwie sehr schwierig, weil es ja wiederum, wie ich eben schon mal versucht habe zu sagen, es hat sowas Sexistisches, finde ich, weil du das, wie gesagt, im Hinblick auf einen Mann würdest du das nicht so sagen, sondern da wäre es halt einfach der strenge Boss oder da würde man es eher als normal empfinden und weil sie halt eine Frau ist, wird dann direkt gesagt, ach ja, die ist frustriert, so. Ja, das fand ich, wie gesagt, ein bisschen schwierig und da bin ich halt so ein bisschen drüber gestolpert, deswegen wollte ich da mal wissen, was du dazu denkst.
Und dominant, finde ich, stimmt auch wirklich nicht. Also aus meiner Perspektive habe ich sie nicht als dominant erlebt. Gerade bei der Erziehung auch der Kinder würde ich sagen, nee. Also der Mann sagt ja, guck mal, sei mal ein bisschen aktiver, du bist so passiv. Also das ist doch nicht dominant.
Nee, gar nicht. Also im Job ist sie natürlich schon ein bisschen dominant, aber ist ja auch an sich nicht sofort verwerflich.
Ich finde, man könnte es auch einfach als sehr zielstrebig ja, bezeichnen, finde ich. Also sie gegenüber diesem Max ist anfangs schon, ist hart, wie sie damit umgeht, aber ich glaube, das sind auch irgendwie ihre Ängste, dass er sie total jetzt, dass sie da anfängt und jetzt hat er so ein Bild von ihr, oh mein Gott, das ist natürlich furchtbar. So, da sieht sie natürlich irgendwie alle Fälle wegschwimmen von sich, dass sie da sofort wieder gekündigt wird. Also,
ja.
Was ich mich tatsächlich so ein bisschen gefragt habe, auch am Ende, was ist eigentlich die Message? Also die Serie ist so auf eine Art so absurd, dass ich mich manchmal frage, was, dass ich muss immer wieder daran denken, so. Aber vielleicht ist es auch einfach das, dass man immer wieder neue, also mir fallen wieder neue Szenen ein und so, wie sich das entwickelt. Ja.
Also das Ende der Staffel, ich weiß ja gar nicht, ob da irgendwie noch was geplant ist, aber das war ja schon so ein Mittelding aus, es ist halt schon, man könnte es so lassen auf jeden Fall, aber es ist jetzt, es ist schon ein bisschen offen, sag ich mal.
Ja, würde ich auch.
Aber ich fand es auch sehr interessant, irgendwie, gerade weil es jetzt nicht irgendwie so ein extremes Ende war, so im Sinne von, es ist jetzt komplett abgeschossen und Happy End oder totales Chaos oder was weiß ich, sondern das fand ich gerade so das Interessante daran. Und das passt auch, finde ich, einfach zu der Serie, weil sie ja insgesamt so ein bisschen, sage ich mal, mit Klischees spielt und mit so typischen Handlungsaufbaustrategien sozusagen, die man sonst so kennt aus anderen Serien und weil sie in so vielen Sachen einfach mit den Erwartungen bricht. Und das fand ich gerade eigentlich so interessant. Ich muss auch sagen, ich fand so die anderen Handlungsstränge rund um diesen Verlag an sich fand ich auch super interessant, weil man erfährt ja schon auch viel über die Arbeit, die so in einem Verlag stattfindet, was die für Probleme haben, auch so im Hinblick auf, wie gehen wir mit Literatur um und auch MeToo hat ja auch eine Rolle gespielt mit Dickpics und so weiter. Und das fand ich auch echt interessant, so das Drumherum irgendwie.
Ja. Ja, ich würde auch sagen, die ist sehr vielschichtig und ich würde sie auch wieder angucken, weil mir da neue Sachen auffallen. Also sie ist sehr dicht geladen sozusagen oder sie ist sehr gehaltvoll.
Mhm, ja. Auf jeden Fall. Also ich könnte jetzt tatsächlich auch nicht viel Negatives sagen, was mir jetzt irgendwie aufgefallen ist. Also wie gesagt, eben bei Weihnachten zu Hause findet man, glaube ich, tendenziell schon ein paar Kritikpunkte, aber die Serie fand ich echt von vorne bis hinten ziemlich gut.
Ja.
Auch, ja, durch die Charaktere einfach, die sind auch nicht so extrem typisch irgendwie. Also ich fand es zum Beispiel auch total schön, in Anführungszeichen, dass der Max dann in dieser einen Folge quasi auch geweint hat. Also es klingt jetzt total dumm, aber weil man Männer weint, sieht man auch nicht so oft.
Ja, und,
fand ich auch ganz schön auf jeden Fall. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen, die Serie.
Ja, absolute Serienempfehlung. Liebe und Anarchie.
Dann können wir mal mit der nächsten Serie weitermachen. Ja. Und zwar Unbelievable, die hatte ich dir ja auch empfohlen. Genau, und da hast du ja auch eben schon erzählt, dass du sie schon durchgeschaut hast.
Das ist die Serie, die ich gewünscht habe. Es war ganz schnell vorbei bei mir. Also ich habe sie ganz schnell durchgeguckt, ja.
Ja, das ist, genau, das ist ausnahmsweise keine skandinavische Serie.
Genau.
Genau, sondern eine US-amerikanische Miniserie tatsächlich. Also die besteht auch nur aus einer Staffel und da wird es auch keine weitere geben. Die ist so in sich abgeschlossen, weil sie auch tatsächlich auf einer wahren Begebenheit basiert. 2019 ist die, glaube ich, erschienen. Ah, genau, und ich wollte an dieser Stelle schon mal eine Triggerwarnung aussprechen, weil es eben um Vergewaltigung geht. Also wenn jetzt irgendwie jemand damit Probleme hat, sollte der oder die vielleicht die nicht weiterhören sozusagen, weil wir jetzt darüber sprechen. Und sollte sie vielleicht auch nicht unbedingt anschauen, weil sie ist schon zum Teil hart anzusehen, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, also wie gesagt, es basiert auch so ein bisschen auf einer wahren Begebenheit. Also das ist halt wirklich eine Geschichte, die tatsächlich so ähnlich passiert ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß genau die Übereinstimmung ist. Genau, also das basiert, soweit ich gelesen habe, auf einem Artikel aus dem Jahr 2015, An Unbelievable Story of Rape, deswegen auch der Name der Serie. Und da in diesem Artikel ging es eben damals um eine Vergewaltigungsserie in den Bundesstaaten Washington und Colorado. Genau, und die Schauspielerin, die kennt man tatsächlich zum größten Teil auch schon aus anderen Serien. Da muss ich mich auch direkt mal outen. Ich mache das so gerne bei Serien, dass ich immer schaue, ah, okay, die kenne ich da und daher und die kenne ich da und daher. Und auch bei den Synchronstimmen und so mache ich das immer super gerne. Genau, also die zwei Hauptdarstellerinnen, würde ich sagen, wenn man die so nennen kann, die sind auch ziemlich bekannt. Die eine kennt man unter anderem aus New Girl, habe ich die zum Beispiel gekannt. Und die andere aus Knives Out. Der Film kam auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr raus. Und Hereditary, also es sind schon recht bekannte Figuren. Genau. Also hauptsächlich geht es eben darum, sage ich mal, die Hauptperson, Marie Adler heißt sie in der Serie. Die wird eben vergewaltigt und die geht dann eben zur Polizei und dort wird sie aber ziemlich, ja, nicht so nett behandelt, könnte man sagen. Also die Leute dort glauben ihr nicht so richtig, sie fordern sie sehr, sehr oft auf, immer wieder die Tat zu schildern, obwohl sie gerade erst passiert ist. Also quasi schon ziemlich unnötig oft eigentlich. Also sie muss sie mehrmals erzählen. Und ist ja, steht ja natürlich auch selbst noch unter Schock und wird dort dann auch untersucht und so. Und dann wird quasi von den Polizisten wird so oft auf sie eingesprochen, eingeredet, dass sie irgendwie sich dann auch so ein bisschen verhaspelt. Ihre Erinnerungen sind natürlich auch, sag ich mal, jetzt nicht 100% stimmig vielleicht. Oder sie ist da selber einfach noch mit der Situation überfordert und schmeißt dann irgendwie so ein paar Sachen durcheinander. Und das führt dann letztendlich dazu, dass man ihr nicht richtig glaubt. Also es wird dann immer wieder nachgehakt und letztendlich bringen sie dann quasi dazu, eine Falschaussage abzugeben oder zuzugeben sozusagen. Also sie sagt dann, ah, ich wurde doch nicht vergewaltigt, obwohl es halt offensichtlich wirklich passiert ist. Und sie wird dann sogar noch wegen der Falschaussage angeklagt. Und sie muss dann auch selber viel damit kämpfen, dass sie natürlich dann von der Presse verfolgt wird. Also sie wollen dann alle auf sie rauskriegen, wieso sie das gemacht hat und machen ihr Vorwürfe und auch ihre Freunde und ihre, wie heißt es, genau, also sie ist ja selber, wie ich es verstanden habe, sozusagen eine auffällige Person, also eine schwer erziehbare, wenn man es so nennen kann, also nicht so ganz einfache Person, die auch selber bei Pflegeeltern immer wieder aufgewachsen ist. Und auch die Leute in ihrem Umfeld, die wenden sich so ein bisschen von ihr ab, sozusagen auch gerade wegen ihrer Vergangenheit, weil sie auch schon ein paar Mal Mist gebaut hat und so glaubt man ihr dann halt irgendwie nicht so richtig. Genau, und dann geht es eben im nächsten Schritt darum, dass diese zwei Schauspielerinnen, von denen ich eben auch erzählt habe, also die stellen eben zwei Detektivinnen dar, die aber in ja quasi zwei unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen arbeiten. Also die Handlung ist dann, glaube ich, auch irgendwie erst 3 Jahre später sozusagen, wo dann eben quasi auffällt, dass bei einem Fall, den die eine Detektivin gerade bearbeitet, dass es da irgendwie einen Zusammenhang gibt mit einer anderen Vergewaltigung in einem anderen Zuständigkeitsbereich. Also, dass es da eben sehr viele Ähnlichkeiten gibt. Und dadurch entsteht es dann quasi eben, dass diese beiden Ermittlerinnen zusammenarbeiten aus diesen beiden Bereichen. Genau, die heißen Karen und Grace. Die arbeiten dann zusammen. Und denen fällt dann eben auf, okay, es gab immer wieder in ganz vielen verschiedenen Zuständigkeitsbereichen von der Polizei gab es Vergewaltigungen. Also es ist quasi ein Serientäter, der aber irgendwie scheinbar gewusst haben muss, dass die unterschiedlichen Reviere nicht so gut zusammenarbeiten, also dass die nicht viel miteinander kommunizieren. Und hat deswegen nie irgendwie mehrmals in einem Zuständigkeitsbereich gemordet oder vergewaltigt, sondern halt immer in verschiedenen Bereichen, damit es halt nicht auffällt, dass er ein Serientäter ist, sozusagen. Es ist so ein bisschen so eine True-Crime-Serie letztendlich. Also es geht halt um den Fall und wie sie halt die Indizien deuten und wie sie den Täter verfolgen, sozusagen. Aber halt eben auch immer wieder um die Vergewaltigungsopfer und vor allem um dieses Hauptvergewaltigungsopfer, der man eben nicht geglaubt hat und diesen Prozess, den sie auch durchmachen muss, sozusagen, dass man ihr nicht glaubt und dass sie zwischendurch selber nicht mal weiß, ob sie eigentlich wirklich vergewaltigt wurde oder ob sie es nicht nur eingebildet hat. Genau, das ist so der grobe Plot der Serie. Jetzt habe ich viel gesagt.
Ja, aber ist doch gut. Jetzt wissen wir, worum es geht. Und vielleicht fange ich mal an, was mir gut gefallen hat, oder?
Ja, gerne.
Was mir gerade, wenn dann dieser Plot mit den Kommissarinnen losgeht, das kommt ja ein bisschen später, ne, ist mir ganz stark und das finde ich, gibt's, das ist wirklich eine Sache, wo sich die Serie hervortut und was viel öfter so thematisiert werden sollte, dass es Frauen gibt, die absolut für ihre Arbeit anerkannt werden an dem Job und es keinen Machtkampf Verhältnis sozusagen gibt zwischen den Männern, dass es thematisiert wird, dass die Frauen sind und eigentlich wären sie doch gar nicht so gut dafür geeignet und pipapo, sondern dass die Männer, dass alle zusammenarbeiten und interessiert sind daran, an diesem Fall, den quasi aufzudecken. Und egal, ob das jetzt Frauen sind oder nicht, und man diese Arbeit von denen so würdigt oder beziehungsweise nicht würdigt, sondern einfach, dass es einfach okay ist und als ganz normal hingestellt wird und sozusagen nicht thematisiert wird. Das finde ich sehr gut.
Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich finde halt auch, das sind irgendwie so natürlich an sich schon sehr starke Frauenfiguren, aber es wird nicht die ganze Zeit so in den Vordergrund gestellt. Und es ist auch nicht so dieses Klassische, was man, finde ich, in vielen anderen Crime-Serien hat. Ach, das ist jetzt die super coole Detektivin und Ermittlerin, die irgendwie total tough ist und nur, ich weiß nicht, also weißt du, wie ich meine, so
ja,
übertrieben cool dargestellt.
Stehen alle anderen Kommissare auf sie, aber sie ist so unerreichbar oder irgendwie so.
Genau, ja.
Ist es gar nicht. Die haben beide Männer und die Männer, das ist das Nächste, die Ehen von den beiden sind total unterstützend. Also die Männer unterstützen sie in deren Sache, was sie tun und glauben an sie und sind hilfsbereit und es sind ja auch Polizisten beides. Also es ist quasi ein Doppelpolizistenpärchen und erkennen sie an dafür für ihre Arbeit und finden das absolut okay, dass sie diesen Fall haben oder es ist nicht irgendwie so ein Ellenbogen-Ding, wer hat jetzt, weiß nicht, bessere Polizeiarbeit geleistet oder irgendwie so, das ist überhaupt nicht so, sondern der Mann sagt, du machst es gut, du bist eine gute Polizistin, ich liebe dich,
ja.
Wir sind cool miteinander. Ja.
Ja, es sind eben so, ich sag mal so, nicht so klischeehafte Figuren, sondern so, die haben mehrere Facetten und es darf eben auch gezeigt werden, dass ihnen der Fall natürlich auch sehr nahe geht, sozusagen, weil ich meine, es ist eben keine einfache Thematik, da immer wieder mit Vergewaltigungsopfern zu sprechen und so weiter. Und es wird auch gezeigt, die haben Gefühle, sozusagen, und die gehen auch mit Leidenschaft an diesen Fall ran und wollen den unbedingt aufklären, aber es sind trotzdem quasi taffe Frauen, die ihren Job richtig gut machen, sozusagen. Also es ist so ausgewogen quasi.
Ja, und das auch finde ich ganz schön, dass die sich irgendwann so ein Vertrauen in sich haben, diese beiden Kommissarinnen oder Detektivinnen, dass sie auch diese Gefühle mal austauschen und darüber sprechen, dass sie das halt mit nach Hause nehmen und dass man da nicht einen Schalter umlegen kann und sich auch in dieser Hinsicht dann wieder unterstützen. Also gerade, ich weiß, ich habe ihren Namen gerade vergessen, hilfst du mir kurz, die mit den braunen Haaren, die quasi die andere kontaktiert.
Sie, ich glaube, Grace ist die, die auch bei Wanderlust mitspielt, oder?
Ja.
Also die heißen Karen und Grace und ich glaube, Grace ist diejenige, die bei Wanderlust mitspielt.
Stimmt, ja, da meine ich Karen. Und Karen ist so ein bisschen, ich würde sagen, sie ist ein bisschen sensibler und sie ist gefühlvoller und geht irgendwie auch sehr nett mit diesen Opfern um und hat so ein bisschen mehr Einfühlvermögen als jetzt ihre Race. Kollegin vielleicht, ja, Race, aber Race unterstützt sie dann trotzdem und sagt, ja, ich nehme sie auch mit nach Hause, aber lass mal den Job sein und so, also dass sie sich gegenseitig unterstützen und nicht versuchen, wer hat jetzt mehr rausgekriegt und dem anderen irgendwie auch nichts erzählen oder so, dass sie sich dann gegenseitig wieder, dass das in so einem Machtkampf endet oder so, sondern dass es wirklich eine richtig kooperative Arbeit sozusagen darstellt.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht so ein Konkurrenzkampf irgendwie, sondern sie sind halt wirklich ein Team, was halt zusammenarbeitet, obwohl sie sich ja am Anfang nicht wirklich kennen und so weiter.
Und ich finde auch schön, dass es dann trotzdem nicht so, dass dann Race auch sagt, wir möchten jetzt nicht dieses Hollywood-Klischee, wir werden jetzt beste Freundin oder so, sondern ich glaube, die gehen dann auch wirklich nach diesem Fall wieder auseinander und gehen wieder ihre eigenen Wege, so, sondern dass man das wirklich mal sachlich auf Arbeitshöhe, auf Arbeitsebene sich sozusagen begegnet, da eine coole Zeit haben kann und dann aber auch wieder oder mehr oder minder cool, aber so schon unterstützen gegenseitig. Also ich würde sagen, beide konnten auf jeden Fall aus diesem Fall was ziehen, so für sich.
Ja. Ich finde es auch ganz gut, dass sie eben zwei Frauen gewählt haben. Also ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie das jetzt in diesem wirklichen Fall war, ob da auch wirklich zwei Frauen dran gearbeitet haben, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich fand es eigentlich ganz gut gewählt, weil es dann sozusagen auch nochmal diese Problematik natürlich aufgezeigt hat, dass natürlich einerseits so am Anfang dieses Problem, dass die Polizisten ihr nicht glauben und dass das schnell mal so abgestempelt wird, ah, da behauptet jetzt wieder einer, die wurde vergewaltigt und so weiter. Das ist ja auch wirklich ein Problem, mit dem viele Opfer sozusagen zu tun haben, dass man ihnen nicht glaubt, gerade wenn sie dann irgendwie vielleicht sich verhaspeln oder irgendwie Sachen ein bisschen durcheinander schmeißen und sowas, dass sie dann auch wirklich immer wieder befragt werden und dass es dann auch oft versucht wird, so dieses Victim-Blaming, wie man so schön sagt, da zu betreiben, dass gesagt wird, ah, hast du nicht vielleicht einfach ein bisschen viel getrunken oder so, dass damit auch wirklich viele Vergewaltigungsopfer zu kämpfen haben und so. Das so einerseits und auch quasi im nächsten Schritt war doch auch einmal die Thematik, dass da hatten sie ja zwischendurch vermutet, dass der Täter ein Polizist sein könnte, weil er eben wusste, dass die Polizeireviere nicht so richtig zusammenarbeiten. Und da war ja auch quasi die Problematik, dass es dann schwierig wäre, diese Person dran zu kriegen, weil das dann auch innerhalb von dem Revier vertuscht wird und die Männer sich dann gegenseitig decken und so weiter. Von dem Aspekt her fand ich wirklich gut, eigentlich, dass es zwei Ermittlerinnen waren, die dann auch sich vielleicht eher in die Thematik reinfühlen konnten, sozusagen, wenn ich das mal so unterstellen darf.
Ja, absolut. Also, und es ist einfach auch total spannend gemacht und eben die Figuren sind vom Aussehen her, wenn wir jetzt wieder im Hinblick auf Diversität, würde ich sagen, tipptopp. Ist alles dabei, oder?
Ja.
Ganz viele Ethnizitäten sind dabei. Männer, Frauen, unterschiedliches Alter. Also es sind wirklich viele Menschen repräsentiert.
Das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Die Serie ist halt, wie gesagt, kein einfacher Stoff, wenn man so sagen kann. Also wie gesagt, wenn man da vielleicht irgendwie selbst schon Erfahrung gemacht hat oder sowas nicht gut sehen kann, dann würde ich es mir halt überlegen, es anzuschauen. Aber die Thematik an sich finde ich halt so wichtig und die Serie ist auch so gut gemacht.
Ja, jetzt können wir eigentlich diesmal die Überleitung mit der Schauspielerin machen. Toni Collette heißt sie, die gerade bei Unbelievable eine Kommissarin gespielt hat. Und jetzt die Hauptrolle in der Serie Wanderlust, die wir jetzt noch besprechen möchten, spielt, darin ist sie Therapeutin und sie und ihr Mann sind aber mit ihrem beiden Sexleben relativ unzufrieden und also sie haben zwei Kinder, sind halt auch
drei
schon länger,
sogar, oder?
Stimmt, ich war gerade am Überlegen, es sind sogar drei, ne?
Ja, drei.
Ja, die Ehe ist halt wie bei vielen so ein bisschen eingeschlafen. So, man lebt so nebeneinander her. Und sie überlegen sich jetzt, als um wieder quasi Schwung ins Schlafzimmer zu bekommen, eine offene Beziehung anzustreben und vereinbaren, dass sie sozusagen neben dem Ehepartner auch noch andere haben dürfen. Andere Sexualpartner.
Also so wie es ich verstanden habe, sorry, wenn ich dich jetzt gerade unterbreche, aber ich habe es tatsächlich eher so verstanden, dass die Ehe an sich nicht wirklich eingeschlafen ist, also weil sie auch beide sagen, wir wollen uns gar nicht trennen oder so, sondern weil unsere Ehe an sich ist ja noch echt gut, wir haben gute Gespräche und lieben uns noch so weiter, aber nur das Sexleben an sich ist halt quasi irgendwie eingeschlafen und dass sie eigentlich auch beide nicht mehr wirklich Interesse dran, also am Anfang, nicht mehr wirklich Interesse dran haben, miteinander zu schlafen und dass sie deswegen quasi sagen, wir wollen die Ehe am Laufen halten und diesen Sexbereich sourcen wir sozusagen.
Ja, stimmt, du hast total recht, ja, habe ich mich sehr unglücklich ausgedrückt. Also sie hassen sich nicht oder so, sondern im Schlafzimmer sozusagen ist es langweilig geworden oder passiert nichts mehr. Also das finde ich ganz schön, ja, diesen Punkt, dass auch der Ausgangspunkt ist, dass sie sich eigentlich ziemlich respektieren, so dass sie Respekt haben und sich so ganz gut behandeln, nur genau da sozusagen neue Erfahrungen noch machen möchten. Und ich finde es ganz schön, dass sie, ja, wie alt sind die? Zwischen 40, ich würde sagen 40 ungefähr.
Ja,
der Mann vielleicht ein bisschen älter und dass sie sozusagen nicht sagen, es ist zu spät, sondern jetzt einfach nochmal durchstarten wollen. Genau. Warum glaubst du, habe ich dir diese Serie gesagt?
Das klingt gerade wie so eine Testfrage.
Nee, gar nicht. Ich hab, ich,
Nein, nee, alles gut.
Jetzt wirst du getestet. Nein, Quatsch. Ja, weil ich meine, gut, wir hatten jetzt heute schon verschiedene Themen, aber das klingt ja jetzt eigentlich erstmal nicht so wahnsinnig feministisch oder.
Ja, weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich tatsächlich auch am Anfang gefragt, was ist da jetzt so die, oder das dahinter, warum du mir das empfohlen hast. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt erst zwei oder drei Folgen geschaut, aber ich bin schon echt Fan sozusagen. Also ich will sie auch auf jeden Fall weiterschauen, weil ich allein schon den Plot an sich so ein bisschen ungewöhnlich finde, weil ich finde, du hast normalerweise halt relativ oft, dass es halt in Serien und Filmen so um, ja, ich sag mal so monogame, heterosexuelle Beziehungen geht, so an sich schon mal. Und dass oftmals so offene Beziehungen oder auch Polygamie oder so, das wird ja oftmals, finde ich, ins Lächerliche gezogen. Also es kommt schon ab und zu mal vor mittlerweile, aber es sind dann immer eher so die Freaks oder die komischen Leute, sage ich mal. Es ist nicht, meistens nicht so der Hauptstrang, der sich dann damit beschäftigt, sondern wenn dann eher so Nebenfiguren. Und ich fand es auch eben ganz interessant, jetzt zu sehen, okay, das sind jetzt nicht irgendwelche Leute, die, weiß ich nicht, denen dann unterstellt wird, dass sie halt notgeil sind und deswegen irgendwie mehrere Partner brauchen oder so, sondern dass eben wirklich gezeigt wird, okay, das ist ein, in Anführungszeichen, normales Ehepaar, die führen eine gute Ehe, die haben auch jetzt, sage ich mal, 20, 30 Jahre miteinander monogam verbracht. Und das ist aber eben gar kein, ja, nicht unbedingt schlimm sein muss oder dass es auch normal sein kann, dass quasi irgendwann das Sexleben vielleicht so ein bisschen einschläft oder dass man sich vielleicht noch liebt, aber es eben auch einfach, sag ich mal, in Teilbereichen nicht so gut läuft und das aber nicht direkt heißt, dass man sich jetzt trennen muss oder so, sondern dass es eben auch normal ist, dass jeder vielleicht andere Vorstellungen irgendwie von der Häufigkeit oder der Art von Sex hat oder so. Darum geht es ja auch so ein bisschen bei den beiden, dass sie sich zum Beispiel mehr Abwechslung wünscht, also dass man auch mal Sachen ausprobiert und mal spontaner ist und er ist eher so derjenige, der so ein bisschen mehr so Planung braucht sozusagen. Und das fand ich nämlich auch schon relativ ungewöhnlich. Also so das Klischee ist eher immer so ein bisschen, Frauen haben die Bock auf Sex, die schieben Migräne vor und so weiter und es wird halt irgendwie langweilig oder so. Und da ist es aber tatsächlich eher mal so ein bisschen andersrum, dass die Frau quasi diejenige ist, die sich häufiger Sex wünscht und auch mal mehr Abwechslung sozusagen. Und das fand ich auch schon super interessant irgendwie.
Ja, das stimmt. Ich finde auch ganz gut dabei, dass sie beide das so offen thematisieren. Also sie können darüber total ohne Scham oder so sprechen. Also es gibt schon Szenen, wo vielleicht manch einer, der so ein bisschen schambesessener, behafteter ist, sich so denkt, unangenehm, unangenehm, möchte ich irgendwie vielleicht nicht oder oh Gott, jetzt kommt da der Sohn rein, wenn sie masturbiert, ich weiß nicht. So, aber das in der Serie wird es einfach als ganz cool mit umgegangen. So, also, dass man darüber sprechen kann und jeder seine Wünsche irgendwie äußert und dann mal gucken, wie man damit umgeht. Und ich finde es so schön, dass sie dann auch so zu Lösungen kommen zusammen. Also es bleibt irgendwie nicht so bei Anschuldigungen oder so, oft ist ja dann, sondern ich finde, man kann sogar echt für sein eigenes Leben daraus ziehen. Also oft wird ja so dargestellt in Serien, das ist halt so bei der Ehe, dann läuft es nicht mehr so, auch in der Kommunikation und wenn es im Bett nicht mehr läuft, dann auch sonst natürlich nicht und so. Und sie grenzen das ganz dezidiert ab und können auch über diesen Teil sprechen, diesen Anteil, der aber trotzdem nicht die ganze Ehe ausmacht, dieser Sex sozusagen. Mhm. Und das finde ich ganz schön. Ich finde es auch ganz schön, wie sie mit ihren Kindern umgehen, weil die sind auch alle völlig unterschiedlich und die werden auch gezeigt. Also die sind alle mehr oder minder pubertär, sage ich mal. Oder auf der Suche nach, wo möchte ich hin im Leben so. Und die sind alle völlig unterschiedlich, haben andere Liebesbeziehungen, haben andere Probleme. Und irgendwie, ja, ist es, die wird die Familie jetzt nicht als völlig komisch oder so dargestellt, sondern dass sie einfach, ja, also dass da jeder so seinen Weg geht. Das finde ich ganz schön.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, was du eben schön gesagt hast, so diese Kommunikation, dass die so dargestellt wird, das finde ich auch super gut. Auch gerade, weil ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, dass in solchen Situationen die Kommunikation einfach so mit das Wichtigste ist, wenn man wirklich so in so einer Situation ist und sich dann gemeinsam zu sowas entscheidet, dass es ganz wichtig ist, dass man miteinander drüber spricht. Und ich finde, die beiden sind auch irgendwie auf so einer Ebene. Also man hat jetzt, finde ich, nie das, also bisher, in den Folgen, die ich gesehen habe, nie so das Gefühl, dass jetzt da zwischen denen so ein Machtgefälle ist oder so, sondern die sind so auf einer Höhe. Ich meine, er ist ja Lehrer, glaube ich, oder?
Mhm.
Genau, ja. Und sie ist ja Therapeutin, also die sind beide, sag ich mal, eher so im Akademikerbereich. Ja, sie auch wie sie miteinander sprechen und so, das ist so eine Linie irgendwie. Und sie kommunizieren halt auch wirklich gut darüber und sagen auch offen, was sie möchten. Natürlich mit anfänglichen Hürden, was ja auch irgendwie verständlich ist, wenn sie sich beide, es geht ja, glaube ich, damit los, dass sie überhaupt drüber sprechen, über diese offene Beziehung, weil sie halt beide sich dann betrügen. Und da ist ja natürlich klar, dass man dann am Anfang eher gehemmt ist, darüber zu sprechen und so, weil das ja auch irgendwie erstmal heißt, oh, es läuft gerade irgendwas falsch sozusagen. Aber dann lernen sie ja wirklich miteinander richtig darüber zu kommunizieren.
Und das finde ich echt gut. Zielführende Kommunikation. Also genau, dass es nicht bei Anschuldigungen bleibt oder so oder sich dann doch wieder ins Leere läuft, sondern sie packen das ja wirklich an. Mhm. Also ich, ja, es ist auch nicht immer alles so Blümchen und Friede, Freude, Eierkuchen, wie wir jetzt sagen. Kommt dann vielleicht auch später noch so ein bisschen, aber dass dann halt natürlich doch wieder auf eine Art irgendwie Eifersucht dabei reinspielt oder so. Aber ich finde auch, das ist einfach authentisch. Also, dass man natürlich dann auch wieder damit umgeht. So, man kann jetzt, ich glaube, das würde erstmal jeden vor eine Herausforderung stellen, wenn man sagt, ich habe jetzt meinen Partner, mit dem ich verheiratet bin, der hat jetzt plötzlich einen neuen Sexualpartner. So, also das ist ja, auch wenn ich das haben darf, das ist ja trotzdem eine große Umstellung irgendwie. Mhm. Und dass das auch nicht nur immer einfach ist, so dass es da auch schwierige Momente gibt, aber trotzdem ja irgendwie man so auf eine Art in der Kommunikation bleibt. Ja, ich glaube, das ist so das, was ich bei der Serie, was man, finde ich, lernen kann, was einen ganz schönen Effekt hat.
Ja, ich wollte dich tatsächlich auch noch fragen, ohne aber natürlich zu viele Spoiler jetzt irgendwie hören zu wollen, aber wie es so im weiteren Verlauf der Serie ist. Also weil ich ja jetzt, wie gesagt, nur zwei Folgen gesehen habe, ob du da jetzt quasi durchgängig so das Gefühl hattest, dass es, sage ich mal, eine ausgeglichene Darstellung ist oder eine gute Repräsentation der Figuren und so weiter. Oder ob du da vielleicht auch ein paar Kritikpunkte hattest oder so.
Es ist dann schon manchmal, also vielleicht wäre so ein Kritikpunkt, dass die Frau irgendwie halt dann doch wieder, ich sag jetzt mal, in diesem Fall würde ich vielleicht wirklich sagen, zickiger und angepisster reagiert als der Mann so auf manche Dinge und da schwierigere, also größere Schwierigkeiten mit hat, wenn er jetzt eine neue Frau in dem Sinn hat, mit der er vielleicht dann auch mehr bespricht, als jetzt nur Sex zu haben, sondern indem er vielleicht noch mehr sieht in so einer Seelenverwandtschaft oder ich weiß jetzt auch nicht genau, wie ich das ausdrücken soll, aber die ihm irgendwie so sonst noch sowas Zwischenmenschliches gibt und dass halt auch da Sachen aus der Vergangenheit kommen. Ich finde es aber trotzdem ganz schön, dass es auch gezeigt wird, dass halt auch die Therapeutin sozusagen nicht ungescholten da rausgeht, sondern dass auch sie wieder nach sich gucken muss und sie da Dinge einholen sozusagen aus der Vergangenheit und sie schon auch sich in ein Beziehungschaos ein bisschen damit gestürzt haben. Also dass es schon, ich sag mal, keine leichtwierige Entscheidung war zwischen den beiden und sie dann vielleicht auch ein bisschen unausgeglichener gegenüber ihren Kindern auftritt, aber es ist ja auch authentisch in dem Sinn. Also ich finde es schön, ja, immer wenn es authentisch ist und ich würde jetzt nicht sagen, dass es überzogen ist, sondern dass es schon sehr realistisch dargestellt wird.
Genau. Ja, das ist eigentlich auch immer gut. Ich meine, auch finde ich immer schwierig, dann so zu unterscheiden. Natürlich, ich meine, wir sprechen ja schon allgemein oft darüber, dass wir quasi es nicht so mögen, wenn so Sachen quasi extrem klischeehaft dargestellt werden. Aber andererseits kann man natürlich auch nicht immer die Klischees irgendwie komplett umdrehen, sondern manchmal ist es halt vielleicht auch einfach in dem Moment authentisch, wie du sagst, oder halt vielleicht wirklich wahrscheinlich, dass sich eine Person so und so verhält. Und wir empfinden es dann nur als klischeehaft, aber weißt du, wie ich meine? Also
ja,
man
ja,
kann es ja auch genau. Nicht immer alles umkehren, sozusagen.
Nee, ja.
Man muss dann halt auch manchmal akzeptieren, dass dann vielleicht eine Frau in dem Fall emotionaler dargestellt wird, solange es halt nicht überhand nimmt, sozusagen.
Ja, nee, ich würde sagen, das nicht. Was ich zum Beispiel sehr gut finde, ist, dass die beiden Eltern dann den Kindern mitteilen, dass sie eine offene Beziehung führen. Das finde ich ziemlich stark so, dass darüber gesprochen wird. Ich glaube, das sind so die Punkte, die ich da sagen
also,
würde.
Also, ich weiß gerade gar nicht auswendig, gibt es da auch nur eine Staffel oder mehr?
Nee, es gibt nur eine Staffel.
Aber da auch wieder Empfehlungen, oder?
Ja, ich würde auch sagen, Empfehlungen. Also, vielleicht ist es nicht so uneingeschränkt wie jetzt bei Liebe und Anarchie und Unbelievable. Da hätte ich wirklich eigentlich kaum Kritikpunkte. Da finde ich, könnte man so an der einen oder anderen Stelle, ja, ich weiß nicht, guckt euch an. Ich würde gerne,
ja.
Wir würden gerne mal wissen, also was ihr dazu voneinander auch haltet, gerne immer rückmelden. Und,
also wie gesagt, ich werde auf jeden Fall weiterschauen. Also es hat mich bisher auf jeden Fall interessiert. Ich fand auch tatsächlich, hat jetzt nicht viel mit unserem Überthema zu tun, aber ich fand es auch irgendwie von den Schnitten her und von den Dialogen irgendwie mal so ein bisschen anders, so erfrischender irgendwie, also so.
Ja.
Und also es war so ein bisschen mal was anderes irgendwie.
Ja, das stimmt. Gut, Tine, ich überlasse dir unsere letzte Serie für heute. Da bist du die Expert und kannst uns kurz vielleicht erklären, worum es geht erstmal wieder.
Ja, genau, als Expertin würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, aber ich habe immerhin die 4 Staffeln alle durchgeschaut, auch relativ schnell hintereinander tatsächlich. Und ich habe tatsächlich letztens gelesen, dass bald die 5. Staffel kommen soll, da bin ich schon echt gespannt drauf. Genau, es geht nämlich um Working Moms, so heißt die Serie, ist tatsächlich in Kanada produziert worden, hatte, glaube ich, Erstveröffentlichung im Februar 2019 in Deutschland, auch auf Netflix zu sehen. Und ja, wie der Name eigentlich schon sagt, geht es quasi um arbeitende Mütter. Also es geht quasi um 4 Mütter, die so die Hauptrollen spielen sozusagen. Die lernen sich in so einer Mutter-Kind-Gruppe kennen. Zum Teil kennen sie sich auch schon vorher, aber das ist so quasi ihr, ich sag mal, ihr Ort, wo sie sich immer treffen und austauschen und so. Sind eben alles Mütter, die jetzt quasi länger in Mutterschutz oder Elternzeit waren sozusagen und jetzt wieder arbeiten gehen. Und sich da eben über alles Mögliche austauschen, auch was so ja, Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht und alles Mögliche sozusagen. Die 4 heißen Kate, Anne, Jenny und Frankie. Genau, und ich sag mal so die Hauptrolle, wenn man es so sagen kann. Also es gibt quasi so eine Frau, die steht meiner Meinung nach ein bisschen mehr im Vordergrund noch als die anderen. Und zwar die Kate. Die ist nämlich auch quasi die Schauspielerin, die Catherine Reitman. Spricht man es, glaube ich, aus. Die hat nämlich auch die Idee zu der Serie gehabt, sozusagen. Also sie hat nicht Regie geführt, aber sie hat zumindest so quasi den Inhalt der Serie so sich ausgedacht. Und ihr ging es halt so ein bisschen drum, ursprünglich mit der Serie, dass die halt so ein bisschen unzufrieden damit ist, wie Mütter in Serien dargestellt werden. Also, dass es immer entweder nur so diese klischeehafte Hausfrau gibt, die so quasi komplett in ihrer Natur als Mutter aufgeht sozusagen und für Hausfrau und Kinder lebt. Oder halt eben so die andere Variante, dass es so komplett Chaos ist oder so. Also, dass es da keine ausgewogene Darstellung gibt. Die Schauspielerin kennt man tatsächlich auch, aus How I Met Your Mother, wo wir wieder beim Thema werden, dass ich da überschaue, woher kenne ich die? Ja, das ist eigentlich auch schon mehr oder weniger der Inhalt der Serie. Also den kann man wirklich ganz grob so zusammenfassen. Also natürlich gibt es dann, sage ich mal, zu jeder einzelnen von den Müttern so natürlich so verschiedene Handlungsstränge. Die wechseln auch immer mal wieder so durch innerhalb der Staffeln. Aber ja, es werden quasi so verschiedene Probleme thematisiert, die man so als Mutter natürlich hat. Also sei es Zeitmanagement, wie bringe ich Familie und Beruf unter einen Hut, gerade wenn ich wieder so einsteige, wie gehen irgendwie meine Kollegen und meine Chefs damit um, dass ich jetzt irgendwie stillen muss vielleicht oder dass ich auf der Arbeit quasi Milch abpumpen muss, so ganz banale Sachen in Anführungszeichen, die da im Alltag dann auf einen zukommen. Auch so, ja, Fragen der Erziehung, dass man vielleicht als Mutter auch mal Selbstzweifel hat, dass man sich vielleicht gar nicht so klischeehaft irgendwie mit dem Mutterdasein identifiziert. Also das wird ja tatsächlich oftmals noch so dargestellt, ja, Frauen, die wollen alle Mütter werden und haben alle so einen Mutterwunsch ab einem gewissen Alter. Und in der Serie geht es halt eben auch darum, dass das eben nicht immer so ist. Dass es auch wirklich Frauen gibt, die es vielleicht bereuen, irgendwie Mutter zu sein oder die sich gar nicht damit identifizieren können, sozusagen. Und wirklich auch dann so Themen wie Wochenbettdepression, also wirklich ernste Themen, die halt, sag ich mal, je nach Figur dann halt anders behandelt werden, sozusagen. Also jede von den Müttern hat so ihren eigenen Handlungsstrang und ihre eigenen Probleme und sind aber, wie gesagt, noch untereinander befreundet. Und es geht dann auch zwischendurch mal um die Beziehungen zwischen diesen Frauen. Aber das ist so quasi der grobe Plot, könnte man so sagen. Ja. Du hattest dir jetzt auch schon ein oder zwei Folgen angeschaut, gell?
Genau, ich habe angefangen und ja, ich dachte mir, da geht's gleich zur Sache. In die erste Szene siehst du, glaube ich, erstmal vier Paar Brüste.
Ja.
So stand das ein. Und da dachte ich mir, okay, ja, die fackeln nicht lang rum. Genau, aber ich fand es auch, also gerade diesen Punkt, wo du sagst, so dieses Muttersein, also man geht irgendwie immer sofort davon aus, so dass alle immer bei den Kindern sein wollen und so und lieber die aufwachsen sehen als arbeiten. Und ich finde es ganz schön, dass auch da mal gesagt wird, es gibt auch welche, die sich denken, ach nee, eigentlich läuft es bei der Arbeit ganz rund. Also eigentlich könnte ich doch relativ bald wieder anfangen und ich möchte das gar nicht so mit diesem Zuhause sitzen und dem allen ist. Fand ich sehr schön. Ja, ich habe also die ersten zwei Folgen gesehen und ja, ich weiß gar nicht so genau, was ich jetzt, also ich glaube, es ist noch ein bisschen zu wenig, als dass ich sehr viel darüber sprechen kann, aber ich habe vor, die weiter zu gucken. Also ich finde, es ist schön gemacht, dass es vier Figuren sind sozusagen und die immer abwechseln. Das macht es sehr unterhaltsam und kurzlebig.
Ja, das wollte ich auch sagen. Also das ist halt, finde ich, das Schöne, dass du halt wirklich, ja, wirklich so vier Figuren hast, die so komplett unterschiedlich sind. So, und daran kann man auch eigentlich ganz gut einfach zeigen, dass halt jede Mutter und jede Frau irgendwie anders ist, auch in der Beziehung und wie sie damit umgeht. Und der eine ist Karriere wichtiger, die andere ist halt wirklich vielleicht so, dass sie sich stark auf die Erziehung fokussiert. Also wobei jetzt eigentlich keine von den vieren so eine, ich sag mal, idealtypische Mutter ist so, aber jeder hat so schon so nochmal nuancenmäßig dann andere Prioritäten, sag ich jetzt mal. Und das fand ich eigentlich auch ganz schön, so wie sie sich dann halt auch darüber austauschen, sozusagen.
Genau, sie tauschen sich aus, sie bleiben so in Kontakt, obwohl sie verbindet eben so dieses Muttersein, aber sonst ist das Leben irgendwie völlig anders von denen. Und das finde ich aber ganz schön, dass die sozusagen dann aufeinander prallen und da aber trotzdem dann irgendwie wieder Parallelen gezogen werden und sie sich ja irgendwie eine gute Zeit oder es ist ja unterhaltsam ist, die miteinander zu erleben auch.
Ja, es sind ja schon alle so, was sie auch ein bisschen verbindet, es sind schon alles auch wirklich Frauen, die richtig arbeiten gehen, also die, sag ich mal, Karriere machen, sozusagen. Also es ist ja keine von denen dabei, die jetzt nur Hausfrau ist. Und also darum geht es ja natürlich auch. Deswegen heißt die Serie auch so. Was ich halt wirklich auch ganz schön fand, dass es nicht so wieder in diese andere Richtung so klischeehaft war. Das sind jetzt alles total die krassen Karrierefrauen mit Hosenanzug, die keine Emotionen zeigen. Da hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal die Rede drüber. sondern es ist so halbwegs ausgewogen. Also die Kate, die ist natürlich schon, die geht so ein bisschen in die Richtung, würde ich sagen. Also die ist schon sehr auf ihre Karriere fokussiert, aber selbst bei ihr hat man nie so das Gefühl, dass es jetzt komplett nur in die eine Richtung geht. Also man sieht trotzdem schon, dass ihre Familie wichtig ist, dass sie für ihre Kinder da ist, wenn sie sie brauchen und so weiter.
Dass ihr das auch nahe geht. Also ich weiß jetzt gerade, eine der Szenen aus den ersten beiden Folgen muss die natürlich gewesen sein, ist, dass sie dann so Witze am Arbeitsplatz machen über jeden Arbeit, also über jeden Kollegen sozusagen. Da sind sie in einem Plenum zusammen und ich glaube in einer Besprechung. Und dann weint sie plötzlich los und sagt, er hat zuerst Papa gesagt oder ihre Tochter hat zuerst Papa gesagt. Ja. dass sie dann merkt, so, oh hoppla, okay, da läuft gerade was so in eine Richtung, mit dem komme ich nicht so gut klar und das Kind, offenbar bin ich zu wenig zu Hause sozusagen.
Genau. Ja, auch dass eben solche Probleme thematisiert werden, das ist einfach gar nicht so einfach, ist das so immer zu vereinbaren. Auch Stichwort Patriarchat sozusagen, dass wir halt auch immer noch, sag ich mal, den Fall haben, dass es, ich sag mal, bei der Arbeitsaufteilung öfters mal noch so ist, okay, der Vater, also dass wenn ein Kind geboren wird, dass klassischerweise eher der Vater derjenige ist, der weiter arbeiten geht, der die Familie ernährt und normalerweise die Frauen zu Hause bleiben. Und dass gerade aus solchen Gründen, sag ich mal, auch die Arbeitskollegen und die Firmen an sich, dass die gar nicht so darauf eingestellt sind, dass da mal eine Frau ist, die quasi direkt wieder arbeiten kommt. Das sieht man ja auch ganz schön an der Szene in der ersten Folge, dass die Firma versucht, der Kate einen Raum zur Verfügung zu stellen, wo sie halt eben ihre Milch abpumpen kann. Und dann ist es einfach ein Raum, wo alles mit Glaswänden gemacht ist. Und es ist natürlich komplett ungeeignet, weil sie ja nicht möchte, dass jeder ihr beim Abpumpen zugucken kann. Dann muss sie nachher auf die Toilette flüchten und kriegt dann aber noch währenddessen einen Arbeitsanruf und so weiter. Also so diese Vereinbarkeit ist halt, finde ich, immer schön dargestellt, dass es eben auch nicht so einfach ist.
Ja, ich glaube, es ist einfach so dieses, manchmal sind es auch so richtig banale Dinge, wie du sagst, so dass halt der Raum irgendwie unpassend ist, aber dass man denkt, ja natürlich, also das kann ich mir gut vorstellen, dass das in so einer Firma, wo sie arbeitet, dass das dann die Herausforderung ist, so sehr realistisch oder sehr,
ja,
sehr.
Auf jeden Fall, also auch allgemein einfach quasi wie Mütter eben in der Serie dargestellt werden, eben nicht so, wie ich eben schon mal gesagt habe, dieses Entweder-Oder und auch nicht diese extreme Heiligung von Müttern, so, das ist ja oftmals, wie gesagt, so Mütter leben dann für ihre Kinder und gehen total da drin auf und da gibt's halt auch immer wieder Szenen, wo du siehst, okay, das ist nicht so, also du hast ja eben selber ganz schön gesagt, okay, die Serie, die geht direkt voll rein und nimmt kein Blatt vor den Mund. Und so ist die Serie halt wirklich auch, die bleibt so. Die hat, da sind immer wieder Momente, wo dann auch Situationen auftreten, mit denen du nicht rechnest. Dass dann zum Beispiel eine Mutter in dieser Mutter-Kind-Gruppe sagt, oh, diese nervigen Kackbratzen haben mich wieder genervt. Und also wirklich dann halt sich richtig aufregen über ihre Kinder und auch mal sagen, boah, ich habe gar keinen Bock und so. Und das hast du eigentlich, finde ich, nicht so oft. Und das ist halt, das bricht einfach so schön mit dieser Vorstellung, die man halt oft von Müttern hat. Und es, also immer dieser trockene Humor, der da die ganze Zeit herrscht und die nehmen kein Blatt vor den Mund, das finde ich so cool. Also auch, wir hatten da ja auch eben schon mal in Bezug auf Liebe und Anarchie die Rede drüber, dass dann eben auch, sag ich mal, Masturbation und sowas gezeigt wird. Das ist ja auch eher untypisch. Das sind dann auch wirklich oft Situationen, wo dann Sachen gezeigt werden, wo du erstmal denkst, das ist jetzt aber irgendwie strange oder unangenehm oder ist normalerweise so tabuisiert irgendwie. Aber es zeigt eben auch, okay, auch Frauen masturbieren und so Frauen schauen sogar Pornos und haben Fetische und was weiß ich. Und es ist wirklich halt so ein bisschen abwechslungsreicher mal.
Ja.
Was ich tatsächlich, also auch da wieder kein hundertprozentiges, uneingeschränktes Lob natürlich. Ja, also mir werden in der Serie jetzt tatsächlich die Männer irgendwie zu sehr in die eine Richtung dargestellt. Also so an sich, die Männer haben eigentlich auch, sind recht ausgeglichene Figuren. Nur es gibt zum Beispiel der Mann von der Jenny, glaube ich. Der ist in dem Fall, nimmt der auch Elternzeit nach der Jenny quasi und ist dann sozusagen ein Hausmann so eine Zeit lang. Und der wird dann, finde ich, zum Teil ein bisschen sehr ins Lächerliche gezogen. Also später ändert sich das dann nochmal ein bisschen, da ist es dann wieder ausgeglichener, aber am Anfang wird es dann, ich weiß nicht, er wird dann so ein bisschen sehr wie so eine, wie soll ich sagen, eine Memme, in Anführungszeichen, oder so wie so ein Weichei, würde man sagen, dargestellt. So, er wird nicht so richtig ernst genommen und er wird dann quasi für seine Frau uninteressant dadurch oder unsexy, dass er halt so in dieser Hausmann-Tätigkeit aufgeht. Und das finde ich dann so ein bisschen schade, dass es dann quasi so ein bisschen dargestellt wird, ja, okay, Hausmänner sind keine richtigen Männer oder so. Also so kam es mir vor. Und da hätte ich mir da wiederum ein bisschen mehr Ausgeglichenheit gewünscht, weil wenn man nicht will, dass wir Frauen als so Klischees dargestellt werden, dann wollen wir eben, also finde ich, sollten wir auch nicht wollen, dass Männer dann als unmännlich gelten, nur weil sie jetzt zu Hause bleiben. Und das fand ich ein bisschen schade tatsächlich. Aber wie gesagt, das wird dann später noch mal ein bisschen besser.
Okay. Da muss ich mal noch weiter gucken, dann kommt das bestimmt.
Ja. Und was man der Serie leider auch vorwerfen kann, sie ist nicht sonderlich divers, muss man schon sagen. Also, es gibt zwar natürlich die Frankie, die ist halt lesbisch, was ja schon mal dahingehend ein bisschen der Diversität reinbringt, aber was der Serie auch zu Recht manchmal vorgeworfen wird, ist halt schon, diese Frauen an sich, die sind sehr privilegiert. Also, die sind alle weiß, die sind alle, haben nicht gerade wenig Geld, also das sieht man halt einfach durch die Umstände, in denen sie leben. Sie wohnen in Toronto in großen Häusern und haben teure Autos und können sich alle eine Nanny leisten und so weiter und so fort. Also es spiegelt halt natürlich nicht so jetzt die gesamte Gesellschaft wiederum wieder oder halt Mütter, die vielleicht nochmal ganz andere Probleme haben, dass sie nicht wissen, wie sie ihre Kinder jetzt ernähren oder die dann dahingehend sich zum Beispiel keine Nanny leisten können und dann nochmal schauen müssen, kann ich denn jetzt überhaupt arbeiten gehen, wie schaffe ich es jetzt, dass meine Kinder sozusagen betreut werden, während ich arbeite. Also da ist halt, ja, ein bisschen sehr auf, sag ich mal, die privilegierte Schicht bezogen. Aber ja, da muss ich auch sagen, das kann man auf jeden Fall anmerken, das sollte man auch anmerken. Aber ich finde, andersrum macht die Serie halt wiederum so viel richtig. Ja, dass man da, also man sollte nicht darüber hinwegsehen, das will ich nicht sagen, aber ich finde es jetzt irgendwie falsch, quasi die Serie deshalb irgendwie zu verteufeln oder so, sondern man sollte dann, fände ich, trotzdem den Fokus auf die positiven Aspekte legen. Und weil ich finde, wie gesagt, also die Serie macht so viel richtig und ist so, in vielen Sachen stellt sie die Mütter eben so ausgeglichen und vielfältig dar, dass ich es, wie gesagt, auch da wieder auf jeden Fall empfehlen würde.
Ja, absolut. Puh, Tine, das waren heute viele Serien, die wir besprochen haben.
Ja, auf jeden Fall.
Wahnsinn. Wie sagen wir so, die sind alle sehenswert mit dem kleinen ein oder anderen Abstrich, den man halt machen muss. Wir wollen ja auch nicht 100% immer sehen. Ich finde, die kann man alle guten Gewissens empfehlen.
Ja, 100% perfekt. Wäre ja auch langweilig, dann hätten genau. wir ja gar nichts zum Sprechen.
Ja, genau. Aber trotzdem interessiert uns natürlich, wie ihr das einschätzt, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, die zu gucken. Wie eure Einschätzung ist, was euch gut gefallen hat.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht, genau. Wo eure Kritikpunkte sind. Vielleicht sagt ihr auch, boah, ist total langweilig, ich habe nach einer gar keine Lust weiter gehabt, weiterzuschauen.
Oder wenn ihr noch andere Empfehlungen für uns habt, ist natürlich auch mal gut.
Genau, ich habe mich jetzt schon total gefreut. Ich habe es ja anfangs gesagt, schon allein unser Austausch hat also für mich super eine große Bereicherung. Vielen Dank für deine Tipps.
Für mich auch.
Super. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Da soll es dann mehr um Filme gehen. Heute war ja der Fokus sehr auf Serien. Und bis dahin wünschen wir euch alles Liebe, alles Gute. Und hören uns beim nächsten Mal wieder.
Ja, tschüss.
Tschüss.